Wir schlagen auf Matthäus 22. Evangelium Matthäus, Kapitel 22. Und lesen die Verse 34 und einige dazu. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer aus ihnen, ein Gesetzgelehrter, und versuchte ihn. Und sprach, Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, die Lebenszentrale, und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstande. Wir haben da gelernt, das ist der Nous, der Zentralsitz der aller Sinne, griechisch Nous. Und mit deinem ganzen Verstande, in deiner ganzen Denkart, können wir auch lesen. Das sind die drei Punkte, die Jesus da erwähnt. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, gibt es ein erstes und zweites, sind einander gleich. Das zweite aber, ihm, dem ersten gleiche, ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sagte, was dünkt euch von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geiste Herr? Indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. So steht geschrieben. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, also den Messias, wie kann er sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Noch warte jemand von dem Tage an, ihn fernerhin zu befragen. Großartig. Er hat die Pharisäer, oder zuerst haben die Pharisäer ihn versucht, und er natürlich, seiner Gottnatur entsprechend, ist nicht nur um Antwort nicht verlegen, sondern eine so treffende Antwort bereit. Dass den Pharisäern insofern auch der Mund verstopft ist, dass kein Wort mehr geredet wird von ihrer Seite. Und dann erlaubt sich der Herr Jesus seinerseits eine Frage zu stellen, eine Frage, die ist so vollkommen schriftgemäß. Und doch schließt nach menschlicher Logik eines das andere aus. Zuerst die Frage des einen Pharisäers, den Herrn Jesus zu versuchen. Die haben sich gefreut, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, nämlich haben nicht gedacht, dass er sie auch zum Schweigen bringen wird bei nächster, fast bei der gleichen Gelegenheit. Die Sadduzäer waren damals die freisinnigen Theologen, die bezeugten, es gibt keine Auferstehung der Toten und es gibt keine unsichtbaren Lebewesen, also keine Geister und keine Engel. Die haben ja dann auf ihre Weise den Herrn Jesus versucht. Ja. Und zwar in Sachen Schwagerehe. Nun, hier zurück. Einer aus ihnen, dem Kreise der Pharisäer, ein Gesetzesgelehrter, versuchte ihn und spricht: Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Da muss man dem Fragesteller noch ein gutes Zeugnis aufstellen. Also nicht so eine hinterlistige, heimtückische Frage wie dort. Sollen wir, dürfen wir dem Kaiser Steuern bezahlen? Und Ähnliches. Welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, also ganz persönlich stellt er Jesus die Frage, treffende Frage vorerst, an und für sich, aber seht, die treffende Frage entschuldigt ihn nun nicht darüber, dass er diese Frage gestellt hat, um Jesus zu versuchen. Die Antwort Jesu heißt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allem deinem Verstande, deiner Denkart oder Denkweise. Ich habe Nachdruck draufgelegt, was die Schrift ja hier tut. Nur einer der Pharisäer, also offensichtlich nicht jetzt der Sprecher von vielen, sondern einer, und zwar nicht nur ein Gesetzgelehrter, ein maximaler, ein berühmter Professor, würden wir heute sagen, geht ihn persönlich mit dieser Frage an. Und was macht Jesus? Er sagt nun nicht einfach, erwähnt nun nicht einfach dieses Wort im fünften Buch Mose, sondern ich betone jetzt ist der Fragesteller erschrocken über die Antwort, die er genau kannte. Genau das hat er gemeint. Warum ist er erschrocken? Nehmen wir mal an, der Wille ist ja jetzt der Pharisäer. Die Frage gestellt. Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben. Du. Nicht alle anderen. Aha. Jetzt saß der Pfeil im Herzen des Versuchers. Der wusste genau, das kann ich ja gar nicht. Im besten Fall gebe ich mir ein bisschen Mühe. Ne?
ist ein Unglück, ist, dass ein Mensch Gott lieben kann oder der Herr Jesus lieben kann, es sei denn, die Liebe sei ausgegossen in sein Herz. Mit der natürlichen Liebe.
Ja, genau. Darum ist der Fragesteller zu Tode erschrocken. Ne? Und wenn noch, dann noch die Augen Jesu den Anblick mit der Antwort. Du. Ne? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deinem ganzen Verstande oder deiner Denkart. Ergänzend sagt Jesus, dieses ist das Große, so war ja die Frage, welches ist das große Gebot im Gesetz, in dem Gesetz? Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist: Du, Fragesteller, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt die zusammenfassenden Worte kurz. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dort hinten hängt ein wunderschönes Bild, ein großes Bild. Wahrscheinlich, ich nehme jetzt an zwei Nägeln. Das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn ein Nagel sich löst, was passiert dann mit dem Bild? Dann fällt es vielleicht noch nicht runter. Aber dann hängt es schief. Das ist schön. Ja. Das heißt, die beiden Teile sind vor Gott genau gleich wichtig. Das zweite ist ihm gleich. Ne? Gleich wichtig. Ne? Aber eines ist das erste und das andere ist das zweite. Gilt das für Vater und Sohn auch? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also, sie sind einander gleich. Aber ist der Vater gleichwohl der Erste und der Sohn der Zweite? Und jetzt kam mir beim Lesen dieses Textes wieder ein kleines, frohes Episödlein in den Sinn. In einer Gemeinde hat der Gemeinderat ein neues Gesetz beraten und herausgegeben und dann aufhängen lassen, natürlich da im Amtskasten. Der Gemeindepräsident kommt mal ins Polizeibüro und stellt dann die Frage: Und nun, meine Herren, habt ihr den Eindruck, das Gesetz werde auch gehalten? Die Antwort vom Polizeipräsidenten oder dem Chef da war: Naja, es wird sehr gut gehalten mit vier Reißnägeln. Also der Anschlag. Das waren es auch Nägel, die das Gesetz gehalten haben, in dem Fall sogar vier. Also, Gesetz ein Nagel, Propheten der zweite Nagel. Und so hängt das Bild des Alten Testamentes richtig. Gesetz und Propheten. Die Nägel, die alles tragen, ne, merken wir. Nicht das Gesetz ist ein Nagel und nicht die Propheten sind ein Nagel. Hängen die Nägel am Bild und das Bild an den Nägeln. Wenn ein Mensch seinen Nächsten liebt wie sich selbst, gibt sich alle Mühe, hat das mal gehört im Unterricht so. Aber von der Liebe Gottes oder Liebe zu Gott keine Spur. Ne? Was ist denn das? Ja. Dann hängt die Sache ganz schief. Aber droht jeden Moment runterzufallen. Umgekehrt, so lesen wir ja, wer da sagt, Johannes, er liebe Gott ja, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. So. Und wenn er auf die Suche geht, Gott zu lieben und ist unversöhnlich mit seiner Umgebung, nicht, dann hängt das auf die andere Seite schief. Also, jetzt aber wichtig für uns, Gesetz und Propheten, so wunderbar wie sie sein wollen, hängen oder fallen, ne, ob sie an der Liebe zu Gott und an der Liebe zum Nächsten hängen. Die beiden Stücke, von denen hängt es ab nun, ob uns das Gesetz und die Propheten überhaupt etwas dienen können. Das heißt für uns Orientierung, da Gott durch den Heiligen Geist sowohl seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, sind wir befähigt, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und der Heilige Geist, der da uns dazu befähigt, ist auch ausgegossen in unsere Herzen. Wir dürfen das einfach glaubend, dankend annehmen, die beiden Stücke, und uns völlig unserem Gott überlassen, dass er jetzt in seiner Liebe durch seinen Geist in uns alles das wirke, wonach wir tatsächlich als Gottes Kinder verlangen, innerstes Bedürfnis haben. Bevor wir kommen nochmal auf diese Worte zurück und beachten jetzt noch die Frage Jesu als zweite Fragestellung. Als aber die Pharisäer versammelt waren, die haben sich ja versammelt vorher auch, und der eine Fragesteller, von dem wir jetzt die Dinge beachtet haben, fragt sie Jesus und sagte: Was dünkt euch von dem Christus, der Messias? Wessen Sohn ist er? Pharisäer. Sie sagen zu ihm: Prompt Davids. Also kürzer und bündiger könnte eine Antwort nicht sein. David. Da waren sie jetzt ihrerseits verlockend, jetzt bekommen wir natürlich vom Herrn, also treffend habt ihr geantwortet, tadellos, und über jeden Zweifel weit erhaben, eure Antwort. Davids. Der Herr sprach zu ihnen: Wie nennt David ihn aber im Geiste? Herr, den Messias, indem er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn. Einmal ist der Herr Gott, und das zweite Mal ist das der Messias, um den es die Frage geht. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Und jetzt die heikle weitere Fragestellung oder Bemerkung. Wenn nun David selbst ihn, den Messias, Herr nennt, seinen Herrn nennt, wie kann er sein Sohn sein? Hat noch nie ein Vater zu seinem Sohn gesagt: Du bist mein Herr. mein Herr, so und so. Ne? Nein. Darf ich einmal fragen, sind wir vielleicht auch da in Verlegenheit gekommen? Wir, das darf ich ehrlich sagen, Pharisäer. Ne? Bei dieser Frage Jesu. Niemand konnte ihm eine Antwort geben, ein Wort antworten. Noch wagte jemand von dem Tage an, ihn ferner zu befragen. Also, ja, und was? Wie ist da die Lösung?
Im Geist.
Bitte?
Im Geist.
Wie meinst du?
Im Geiste, steht da, nennt er ihn Herrn.
Ja, aber. David nennt ihn im Geiste, mein Herr. Also, ja. Der Messias, wie wir wissen, nach Römer 1, ist er dem Fleische nach über die Maria, ein Sohn Davids. Und das muss er nach dem Gesetz sein. Der Sohn Davids wird verkündigt als Messias. Also sie haben treffend geantwortet. So. Aber jetzt, wie kann David, wenn er der Messias, der Sohn Davids ist, wie kann David seinen Sohn, seinen Herrn nennen? Wir wissen, dem Fleisch nach ist er über die Maria ein Sohn David. Und wie wir, haben wir das letzte Mal hier besprochen, oder wo war das, die Lehre oder das Gesetz der Schwagerehe?
Frauenzelt. Dienstag im Frauenzelt.
Also.
Sind über dieses Bleinchen hier.
Ja. Ah, das ist schon eine Kassette.
Nein, Bleinchen sind hier. Der Stammbaum Jesu Christi.
Ach so, Stammbaum Jesu Christi, da sind die beiden, die Lösung nach der Schwagerehe. Ja gut, aber hier, Sohn Davids, genau verheißen, ist und muss der Messias sein, dem Fleische nach, dem Geiste nach, aber als Sohn Gottes erwiesen. Und Gott gegenüber ist der Messias, oder dem David gegenüber, als Sohn Gottes, nennt er ihn seinen Herrn. Der Herr, also in dem Fall Gott, der Vater, sprach zu meinem Herrn, dem Messias, seinem Sohne, setze dich zu meiner Rechten. So und so. Also, dann nennt David ihn seinen Herrn, David als Mensch, so, und Jesus kam in der Gleichgestalt des Menschen, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, so, wie David. Nach außen. Jesus war sowohl Sohn Davids, ganz genau nach dem Gesetz, dem Fleische nach, dem Geiste nach, Sohn Gottes, Herr, auch gegenüber David. Soweit, wir kehren zurück zur ersten Angelegenheit. Das ganze Gesetz und die Propheten hängen an diesen zwei Geboten. Und jetzt dürfen wir als Überblick staunend wahrnehmen, wie in dieser zweifachen Weise zum Beispiel auch die 10 Gebote vor uns stehen. Und zwar, die ersten 4 oder 5 haben es zu tun, Beziehung des Menschen zu Gott. Und der zweite Teil hat es zu tun, Beziehung des Menschen zum Menschen. Also, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten wie sich selbst. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Erstes Gebot. Keine Bilder anbeten als Gott. Drittens, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Sabbat halten deinem Gott. Und Ehre und geben Vater und Mutter Ehren an Gottes Statt. Das sind die ersten fünf. Dann kommt, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis wider deinen Nächsten. Lass dich nicht gelüsten. Das ist die andere Seite. Also deutlich, die zehn Gebote, einmal Gott, in Bezug auf Gott. Und jetzt darf ich sagen, weil an einer Stelle geschrieben steht, die beiden Gesetzestafeln waren beschrieben auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Und fünf Gebote auf der einen Tafel und die anderen fünf von den zehn auf der anderen Tafel. Beide, sagen wir mal, auf der vorderen Seite. Was stand denn auf der hinteren Seite, ist jetzt die Frage. Ja, jetzt wissen wir es. Auf der einen Seite keine anderen Götter neben mir haben, Namen Gottes nicht missbrauchen und so weiter. Auf der ersten Tafel hinstand, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus deinem ganzen Denkvermögen. Und jetzt wissen wir, was da stand auf der anderen Seite hinten. Ja. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Offenbar hat Israel vorerst nur die beiden vorderen Seiten beachtet. Und wir kennen ja auch oder wissen, dass geschrieben steht, und da kommt eine feine, wichtige Lehrunterscheidung, Israel sind die offenbaren Gottesaussprüche geschenkt. Israel. Und dann Paulus, uns sind die verborgenen Geheimnisse der Weisheit Gottes geschenkt. Das Gesetz, die zehn Gebote. Und nun eine Antwort auf eine Frage, die gelegentlich immer wieder gestellt wird. Wie ist es mit den von Jesus, den Jüngern, vorgetragenen Mustergebet, das sogenannte Unser Vater oder Vater Unser? Dann sage ich vielleicht als erstes, ist dir schon aufgefallen oder hast du schon beachtet, dass dieses Gebet im ganzen Neuen Testament in keiner Weise noch einmal erscheint? Also, da ja Jesus die zwölf Apostel, seine Jünger, dieses Gebet gelehrt hat, auf ihre Frage, Herr, lehre uns beten, hat keiner, soweit die Bibel berichtet, und auch sonst kein Bericht da, dass irgendeiner der zwölf Jünger je wieder einmal dieses Gebet, unser Vater, der du bist im Himmel, gebetet habe. Deshalb ist gerade so eigenartig, dass wer dieses Gebet sehr oft, wo wird, von welcher Seite wird dieses Gebet sehr eifrig gebetet? Bitte? Ja. Also Rosenkranz, jetzt nehmen wir mal Katholizismus. Lauter Werten, wird das unser Vater einmal Rose, zweimal Rose, so und so viel mal repetiert. Also genau das Gegenteil wird da gemacht, was die Jünger eben nicht gemacht haben, wird da gemacht. Und wie ist es bei uns? Seit einiger Zeit wird ja in unserer evangelischen Kirche, ja, das Gebet empfohlen, gemeinsam zu sprechen. Eine Bitte heißt dann, beachten wir zuerst mal das Gebet selbst. Ne? Unser Vater, Herr, du bist in den Himmel, ist Gott da auch wieder zuerst. In den Himmel. Geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Auch Gott, der Vater, der himmlische Vater, auch hier an erster Stelle. Und dann unser täglich Brot. Gib uns heute. Vergib uns unsere Schulden. Wie geht der Satz weiter? Das ist wichtig. Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir kommen darauf zurück. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja. Wieder erster Teil in diesem Mustergebet Jesu. Gott im Himmel. Und dann die Bedürfnisse des Menschen. Das eine, den einen Teil greifen wir heraus. Ja. Dein Reich komme. Und dann dein Wille geschehe. Wunderbar, alles. Ne? Ich habe es betont. Zu uns komme dein Reich. Und parallel dazu auf der anderen Seite. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Haben wir dazu etwas zu sagen, oder? Ja. Also allerlei können wir dazu denken zuerst, ne? Ja, in unserem Denkvermögen. Nämlich, wenn wir als Glieder am Leibe des Christus so beten müssten, Entschuldigung, dann wäre Gnade nicht mehr Gnade, sondern wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wenn der Herr, ja bitte, uns nur so vergeben würde, wie wir unseren denen vergeben, die sich an uns versündigt haben. Ich weiß nicht, ob es bei uns wie weit es lang reichen würde, dahin zu kommen, was Gott uns geschenkweise verheißen hat. Ja, jetzt prompt die Frage, ja, hat der Geist Gottes für uns in dieser Beziehung Vergebung von Schulden auch etwas zu sagen, was nun voll der Gnade entspricht? Natürlich. Paulus, einander so vergebend, wie Gott euch in Christo vergeben hat. Ist das eine göttlich vollkommene Vergebung? Jawohl. Das heißt, nachdem Gott uns alles vergeben hat, bitte, vollzogene Tatsache, dass wir nur noch Halleluja sagen können. Lieber Vater, wunderbarer Gott und Vater, so ist herrlich. Dann kann ich ja nicht anders. Als alles, was mich bis jetzt geplagt hat oder ich dem anderen vergeben habe, aber es nicht vergessen konnte, wie dann noch gesagt wird, nicht? Hat uns unser Gott alles vergeben, aber er kann unmöglich vergessen, was wir ihm alles angetan haben. Wie steht es da?
Gott war in Christo und versöhnte das ganze All mit sich selbst. Ihnen, im ganzen All, die Übertretungen und das Böse nicht zurechnen.
Ja.
Aber das glauben wir leider noch nicht ganz.
Ja. Das ist unser Gott, so wie Gott sich uns offenbart, die allein unter der Gnade, dem Evangelium der Gnade stehen. Gibt es im Neuen Testament auch nicht nur einmal, sondern etliche Mal den Ausdruck Evangelium des Reiches? Gibt es da? Nicht nur einmal, Evangelium des Reiches. Und vorerst ist für uns das Gleiche, ob es heißt Evangelium des Reiches oder Evangelium der Gnade oder Evangelium Gottes oder wie die nun heißen mögen. Gar nicht. Bitte. Dein Reich komme. Was ist das für ein Reich jetzt vorerst gemeint? Er sagt ja den Zwölfen, wo die 12 Apostel auf 12 Thronen sitzen werden, in der heiligen Stadt Jerusalem. Und wo jetzt aber im tausendjährigen Reich, in diesem Reich Gottes, für Israel als Nation auf die Erde, wo Israel herrschen wird, geht eben noch einmal das Gesetz aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Das ist das Evangelium des Reiches. Wie geht es dort her und zu? Darf ich ein Wort des wunderbaren Apostels Jesu Christi erwähnen in einem seiner Briefe, an dem wir schon stehen geblieben sind mit Schrecken, gestaunt haben, dass Johannes zu einer solchen Schriftstück fähig ist. Nicht sage ich, schreibt Johannes, dass für einen Menschen oder Bruder gebetet werden soll, der eine Sünde getan hat, die zum Tode verurteilt. Nicht sage ich, wiederholt er, dass für einen solchen Fürbitte getan werden soll. Haben wir das schon mal gelesen? Sind da nicht ein wenig erschrocken? Ja, was ist, heißt das? Eine Sünde, auf der die Todesstrafe liegt? Keine Fürbitte. Ja, bitte. Sie alle, immer wieder repetieren, gehört hierher jetzt, waren gläubig an den Herrn Jesus. Und zwar Tausende, wenn nicht Zehntausende von Juden. Aber alle waren gleichzeitig Eiferer für das Gesetz. So. Das heißt jetzt, wenn jemand unter ihnen eine Sünde getan hat, die nach dem Gesetz, auf der nach dem Gesetz die Todesstrafe liegt, dann dürfen solche, die Eiferer sind für das Gesetz, nicht sagen, ja, jetzt schwamm drüber, also, nein, jetzt, da hören wir jetzt nicht aus, was das Gesetz sagt. Werden solche unbarmherzigen Vollzüge auch im tausendjährigen Reich angeordnet und vollzogen? Jawohl? Genau. Also, Evangelium des Reiches. Was schreibt Petrus? Was erwarten wir? Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel, neue Erde und sein Reich, die Aufrichtung seines Reiches. Und was erwarten wir? Ich sage jetzt mal nichts. Wir erwarten jemand, nicht etwas. Also, Evangelium des Reiches handelt es sich in der Hauptsache tatsächlich um göttliche Sachwerte. Und beim Evangelium der Gnade handelt es sich um göttliche persönliche Werte. Ist das ein Unterschied? Natürlich sind dort auch Personen dabei und wir sind sehr sachlich, geistlich in unserer Beurteilung. Ja, aber das sind gewaltige Unterschiede. Ja. Also, Einander vergeben gilt uns, gleich wie Gott uns in Christo vergeben hat. Alles vergeben hat. Alles. Das ist das Wort der Gnade. Nach dem Evangelium der Gnade. Aber im Reiche, wo? Gesetz und Gnade herrschen. Ja, das ist nun in Israel. Denn Israel, die Söhne Israels, denen von, ja, was soll ich sagen, von, wir lesen ja, Levi war noch in den Länden seines Urgroßvaters Abraham, als Abraham den Melchisedek den Zehnten gab. Ne? Und dort war und Abraham unter das Gesetz der Beschneidung gestellt. Ne? Ja. Beschnitten, schon von dort an war das Gesetz der Beschneidung am Fleisch in Israel eine Grundsatzung bei Todesstrafe, bei einem Unterlassungsfalle und dann das Gesetz, das Gesetz vom Sinai. Ne? Ja. Und jetzt denken wir dran, Gesetz und Propheten wird zusammengefasst am Anfang der Apostelgeschichte. Nachdem Gott auf mancherlei Weise zu unseren Vätern geredet hat in den Propheten, hat er nun am Ende dieser Tage zu uns geredet, wie, wo? Im Sohne. Ist das etwas anderes?
Bitte Kassette wenden.
Das Gesetz geht bis auf Johannes den Täufer, enthauptet. Von da ab wird das Evangelium Gottes verkündet. Jetzt mal Evangelium des Reiches. Das ist auch etwas anderes. Das ist schon was ganz anderes als das Gesetz, das den Menschen ohne Barmherzigkeit verurteilt. Dann das Weitere, führe uns nicht in Versuchung. Das haben wir gelernt, ausgerechnet Jakobus, der Vertreter des Gesetzes unter den Zwölfen, als Eifer, belehrt uns, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott selbst versucht niemanden. Und jetzt Jesus, führe uns nicht in Versuchung. Was ist dazu zu sagen? Wir halten fest, wir wissen. Genauso wie Gesetz und Propheten das ganze Alte Testament ausmachen. So, als Einheit. Das Maximale, so wie der Vater und der Sohn eins sind, aber der Vater ist das Erste und der Sohn das Zweite, geistliche Herrlichkeit. Gesetz und Propheten haben es zu tun mit dem Beachten des Buchstabens. Nicht? Und zwar der Buchstabe des Gesetzes tötet, der Geist aber macht lebendig. Paulus, nicht nach dem Alten des Buchstabens werden wir vor Gott gerechtfertigt, sondern nach dem Neuen der Begnadigung, nach dem Geiste. Haben wir es zu tun? Führe uns nicht in Versuchung. Und der gleiche Jakobus schreibt was? Und verlockt, ja, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet. Also, führe uns nicht in Versuchung, nicht erhört. Sogar Jakobus. Ne? Was ist jetzt? Oder Gott selbst versucht niemand. Er führe uns nicht in Versuchung. Die Schrift belehrt uns, Jakobus hat recht, Gott selbst versucht niemand. Jede Versuchung kommt von Seiten von Geschöpfen, die an Gott herangetragen werden, also Anträge an Gott herangetragen werden. War das so bei Hiob? Gott konnte dem Satan gegenüber sagen, beim zweiten Ansturm Satans gegen Hiob. Du hast mich gereizt, ihn, meinen Knecht Hiob, ohne Ursache zu verschlingen. Ich habe an Hiob keinerlei Ursache, ihn irgendwie auch nur anzupassen, sondern er ist vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Triumph in der Hand Gottes, im Blick auf die Erlösung in Christo. So. Der Antrag gegen zur Versuchung Hiobs kam von der linken Seite von Satan. Und bei der Versuchung Abrahams, Isaak zu opfern, kam der Antrag von heiliger Seite, von heiliger Engelseite. Und auch den Antrag hat Gott genehmigt. So. Und jetzt führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, jetzt, wir bitten dich, genehmige keinerlei Anträge gegen uns mehr. Und jetzt haben wir hier einen Beweis, wo erst gilt das und läuft das. Wo ist das Gebet erfüllt? Die Bitte. Im tausendjährigen Reich. Da ist der Satan beiseite, ja, gebunden. Da können keine Anträge kommen. Und die heiligen Engel herrschen, nicht, die das Gesetz gegeben haben. Da ist alles in Ordnung. So. Wenn ein Mensch sündigt, und zwar, wenn er nur einmal eine Kleinigkeit stiehlt oder ein kleines falsches Zeugnis gibt, sich gibt nur ein bisschen anders, als er darin wirklich denkt, dann fällt er sofort tot um, wie Ananias und Sapphira. Kennen wir das? Sind wir dort auch ein wenig erschrocken? Handelt Gott auch uns gegenüber so? Wenn wir nur da drin falsche Weiche gestellt haben und nach außen anders tun, als da drin aussieht, dass wir dann tot umfallen. Aha. Aha. Was gilt für uns? Wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch weit überschwänglicher geworden. Ist das etwas anderes? Das ist Evangelium der Gnade Gottes. Die ist aber gefährlich. Alle göttlichen Wunderdinge nach dem Herzen Gottes sind für das Fleisch gefährlich. Ne? Paulus fährt ja dann sofort weiter. Ja, was soll ich also jetzt da überlegen, machen, praktizieren? Ja, wenn es so ist, dass wo die Sünde überströmend geworden ist, die Gnade noch weit überschwänglicher ist, ne? Ja, dann kann ich ja drauf lossündigen, dann hat die Gnade noch mehr Gelegenheit, noch gnädiger zu sein. Dann sagt Paulus ja, wer das so missbraucht, dieses Wunder der Gnade Gottes, dessen Gericht ist dann aber auch gerecht. Also, nun, im tausendjährigen Reich, wenn einer sündigt, er muss nicht stehlen, weil er Hunger hat, er muss nicht Ehe brechen, weil er keine Frau hat, also alles, alles gottgemäß, ideal, maximal, sozial, in jeder Hinsicht gelöst, vorhanden.
Paradies.
Wenn einer dann, aber nur in einer kleinen Weise, ein Gebot übertritt, am anderen Morgen lebt er nicht mehr, das ist dann ganz seine Sache. Dann hat er wie Ananias da drin falsche Weiche gestellt, das ist seine Sache, bitte, falsche Weiche gestellt, tut aber noch so, wie wenn, ne? Die haben ja da drin überlegt, ja so genau, alles zu verkaufen und dann alles zu viel den Ertrag ganz zu Füßen Jesu legen, das haben alle sonst gemacht, ne? Haben die überlegt da drin, ja so genau wird es nicht drauf ankommen, sagen wir, haben nur 90% gebracht, aber so zu Füßen der Apostel gelegt, wie wenn es auch alles wäre. Zuerst Ananias fällt tot um, dann kommt seine Frau, die fällt auch tot um, kommen Jünglinge und begraben beide. Bitte. Merken wir, da ist das parallel mit dem Wort des Johannes. Für einen solchen nicht Fürbitte zu tun, der eine Sünde zu Tode getan hat. Also, so genau geht es dann her und zu, wo immer das Gesetz nur noch etwas, eine Geltung hat. Da ist Gnade nicht mehr Gnade. Also für uns gilt jetzt zum Verständnis, Wie ist bei uns in Bezug auf führe uns nicht in Versuchung? Beten wir ruhig? Beten wir ruhig. Aber Gott, der hört es nicht. Das hat der Jakobus selber festgestellt. Damals noch, weil das Reich noch nicht da war. Dass unser Vater ist das Reich gewählt. Im tausendjährigen Reich. Da ist alles da. Wo das Gesetz doch läuft, gilt, soweit du, soweit auch ich. Wenn du, dann ich auch. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Das ist das Gesetz. Bedingung. Gnade, ein Geschenk, ohne jede Bedingung. Dann haben wir vor uns die ganze Bibel. Eben jetzt das Alte Testament, Gesetz und Propheten. Wunderbar, was wir da lesen durften. Gesetz und Propheten sind nichts vor Gott. Wie viel wert? Nichts. Wenn nicht, das alles hängt an der Liebe Gottes zu Gott und Liebe zu seinem Nächsten. Dann funktioniert alles. Dann brauche ich gar kein Gebot mehr. Der Geist, der uns gegeben ist, der kann gar nicht anders. Die ganze Bibel, Altes Testament, Gesetz und Propheten. Einerseits, da ist Gott der Erhabene, Heilige, Gerechte. Ich bin, der ich bin. Da erscheint Gott als der, das Gesetz, die Anträge zum Gesetz von heiligen Engeln entgegengenommen, insoweit, als er sie aufgenommen hat in sein Wort, sind Forderungen da mit unheimlichen Flüchen und Gerichtsandrohungen, wenn die nicht beachtet oder bezahlt, eingehalten werden. Und im Neuen Testament die Menschenfreundlichkeit Gottes. Für den Herrn Jesus sind alle seine Nächsten, jeder Mensch. Gottes Gnadengabe, Gnadengaben, die Bruderliebe, die uns gegeben ist, und der Sohn Gottes als Geschenk Gottes. Erinnern wir uns, ein, leider übersetzt, Mittler in der Felder, richtig übersetzt, ein Abgeordneter zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, lesen wir, schreibt Paulus dem Timotheus. Das heißt, ein Abgeordneter vertritt die Interessen einer Vielheit. Das Abgeordnetenhaus, da sind die fähigsten Sprecher der Parteien. Wir haben ja das Parlament, also bitte, das sind die fähigsten parlamentären Sprecher der verschiedenen Parteien. Die vielen können ja nicht mit den vielen verhandeln. Das sind die Abgeordneten. Und jetzt ein Abgeordneter besteht zwischen Gott, dem einen, und den Menschen, den vielen. Also auf welcher Seite steht Jesus Christus als Abgeordneter? Auf unserer Seite. Gott hat seinen geliebten Sohn in seiner Liebe zur Welt, denn also liebt Gott die Welt, dass er ihr seinen einzig gezeugten geliebten Sohn schenkt. Und zwar nicht nur irgendwie schenkt, sondern direkt schenkt Gott seiner geliebten Menschheit seinen Sohn als Rechtsanwalt, der die Interessen der unzählig vielen Menschen vertritt gegenüber Gott. So. Ist das ein Geschenk? Ist das ein wunderbarer Geber, Geschenk, Austeiler? Wenn wir an die Briefe des Apostels Paulus noch denken, noch zum Unser Vater. Nicht, wir dürfen. jetzt doch noch erwähnen. Deshalb habe ich dieses Gebet Jesu an die Jünger genannt Mustergebet. Ein Muster ist ja nicht die Sache selbst. Und zwar, wenn Paulus betet, gepriesen oder gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeden himmlischen Segnungen. Also wo beginnt der Paulus im Gebet? Unser Vater im Himmel. Stimmt. Sind seine nächsten Worte auch gepriesen? Sei er dann noch, ja, da ist schon drin. Ne? Unser Vater, du bist in dem Himmel. Dein Name werde geheiligt. Ist das bei Paulus in den Gebeten vorhanden? Und tatsächlich, Paulus zuerst die Beziehungen Gottes zu uns und wir zu Gott, nämlich alles Gnade, Barmherzigkeit, Güte, Liebe und so weiter zwischen Gott und uns. So. Und dann kommt Paulus in zweiter Linie auch etwas von der Bruderliebe zu sagen, von der Liebe zum Nächsten und so weiter und der Gemeinschaft des gegenseitigen Dienstes und der gegenseitigen Hilfe und so weiter. Also ein Gebet, das vom Geiste Gottes gewirkt ist, jetzt abgesehen von den Propheten, das war dann auch bei den Jüngern der Fall, ne? Auch ihre Gebete, auch unsere Gebete, wenn sie vom Geist gewirkt sind, zuerst der Vater im Himmel. Ich erinnere mich mal, als meine liebe Mutter sterbend da war und ich an ihrem Lager zu beten begann, mit den Worten, lieber Vater. Korrigiert sie mich, fällt mir ins Wort und sagt, du musst sagen, lieber himmlischer Vater. Nicht einfach lieber Vater. Hat sie recht gehabt? Und dann ihn zu heiligen und seinem Willen sich unterordnen, nach seinem Willen, nach dem Rat seines Willens, Paulus. Also großartig, der Geist Gottes ist kein Schubladenfach, nicht, wo jeder Schublade eine Nummer hat und dann gezogen werden kann oder so etwas, sondern so lebendig. Da gibt Jesus ein Mustergebet, jetzt nicht um das nachzuplappern 100 Mal nacheinander, nicht, sondern ja, eine Norm, eine gesunde Norm, ein Muster, ein geistliches Muster im Gebet. Und so sind auch die Briefe des Paulus. Immer unsere Stellung zu Gott, die Herrlichkeit der Gnade und dann unsere Einstellung zum Nächsten. Und das Gewaltige ist nun auch, die Heilskörperschaft, zu der wir gehören dürfen, als Glieder des Leibes des Christus mit überhimmlischer Berufung, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln. Denn Gott nimmt seinem Volk Israel keine einzige Verheißung weg, um sie uns zu geben und Israel kurz zu kommen zu lassen. Israel als Nation hat es vorerst einmal irdische Verheißungen für ein Gottesreich auf dieser Erde, dass die Oberfläche erneuert wird und alles herrlich dargestellt wird. Und da gilt es, sie erwarten das Reich Gottes auf dieser Erde. Und wir erwarten den Herrn aus dem Himmel, von droben, außerhalb der Schöpfung, aus dem Lichte kommen, wo niemand zukommt, wo unser Leben mit Christo verborgen ist in Gott. Und zweierlei Gegebenheiten, aber jetzt so genau wie Gesetz und Prophetie zwei verschiedene Dinge sind, zwei Nägel, an denen alles andere hängt und keines ohne das andere auskommt, so dürfen wir auch die beiden Heilskörperschaften, uns, den Leib des Christus und jetzt die Ordnung des Reiches für Israel nicht so machen, scheiden, die haben nichts miteinander zu tun, also wir haben, uns gehen nur die Briefe von Paulus etwas an, das Alte Testament sowieso nicht mehr, und die Briefe der Beschneidungsapostel, die geben uns auch nicht mehr an, ja, ich weiß, was ich sage, ne? Da gibt es große Lehrer in dieser Hinsicht, und leider, aber so sind die Dinge wunderbar. Also, Repräsentant für uns ist Paulus, unser Lehrer. Repräsentant für Israel ist Jakobus, Führer. Paulus, wir urteilen, dass ein Mensch aus Glauben durch die Gnade Gottes gerettet wird, ohne Werke und ohne Gesetz. Jakobus, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird, nicht aus Glauben allein. Ja, und das Gesetz groß. Wer wagt sich als Richter über das Gesetz hinzustellen, schreibt Jakobus. Ja, bitte?
Da muss der Kurt noch mal ansehen, das ist ja das Wunderbare bei Jakobus, dass er ausgerechnet wieder in Apostelgeschichte 15, 13 oder 13, 15, als er dann sagte: Hört mich, liebe Brüder, nun hat Simon Petrus oder hat Simon erzählt, dass sich Gott zuerst den Nationen zuwenden, aus ihnen
ein Volk
auf seinen Namen zu nehmen, Jesus Christus. Ja. Danach wird er zu der verfallenen Hütte David zurückkehren und sie wieder aufrichten. Ja. Von Amos 9,11 steht es genau geschrieben. Ja. Ja. Also danach.
Jawohl, ja.
Wenn wir nicht mehr da sind, kehrt er zu sich zurück. Darum
danke, jawohl.
Auch das Evangelium, das Reich, wird verkündet auf der ganzen Erde. Und dann wird es
eingebracht. Ja. So. Ich schließe mit 5 oder 6 oder 7 Frauennamen. Repräsentanten. Wir haben auf der einen Seite der Gnade und der Freiheit des Geistes, die Sarah. Nichts Geringeres darstellen als unsere Mutter, die droben ist. Ihr gegenüber die Hagar, die zur Knechtschaft gewährt, gesetzt. Hannah heißt sowieso auf Deutsch Gnade. Und Peninna heißt Peninna heißt auf Deutsch Koralle, spitze Koralle. Hanna stellt die Gnade dar und Peninna das Gesetz. Hat der Sohn der, ja, ich will es gerade sagen, der Sohn der Magd, der Hagar, verfolgte den Sohn der Freien. Nicht die Söhne der Gnade verfolgen die Eiferer des Gesetzes, sondern umgekehrt. Hanna, Gnade, und Peninna, die hatte 6 oder 7 Söhne, und die Hanna war unfruchtbar, die Sarah war unfruchtbar zuerst. Dann die Maria im Neuen Testament und die Martha im Neuen Testament. Ja. Alle diese Unterschiede. Ja. Aber wichtig, und damit schließe ich, beide Seiten in all diesen Ebenen sind von Gott gegeben und sind nötig, um die eine herrliche Einheit in der letzten Vollendung Gottes erreichen zu können. Soweit.
Weiteres Band leer.